Lichtspielhaus, der Filmpodcast.
Hallo und recht herzlich willkommen zu unserem diesjährigen und auch allerersten Halloween-Spezial von Lichtspielhaus, dem Filmpodcast. Ich bin Mauritz und heute, wie immer, nicht alleine, sondern mit mir heute dabei ist der Chris.
Ja, hallo. Chris,
grüß dich.
Guten Abend, freut mich mal wieder dabei zu sein, wie eigentlich jedes Mal. Wir sind ja so die Stammbesetzung dieses Podcasts, würde ich mal sagen. Und den Kai, den können wir vielleicht ab jetzt auch nur noch als Gast ankündigen, so selten wie der in letzter Zeit dabei ist. Aber wir werden das Ding heute mal wieder zu zweit reißen. Aber keine Sorge, wir haben heute ein ganz besonderes Thema für euch. Und damit herzlich willkommen auch von meiner Seite zu dieser Halloween-Spezialausgabe.
Ja, genau. Ich muss auch sagen, ich habe mich schon wirklich seit der Gründung des Podcasts, die ja schon mehr als ein halbes Jahr zurückliegt, schon auf diese Folge schon, sag ich mal, mich vorgefreut. Und Vorfreude ist ja auch die schönste Freude, bekanntermaßen. Ich bin zwar jetzt von dem Fest Halloween kein sehr großer Fan, weil ich dieses amerikanisch-typische, überzogene auch nicht, also irgendwie nicht so richtig sehe, warum man das in Deutschland feiern sollte. Aber wenn man jetzt natürlich dann den Bogen zum Kino schlägt oder zu Filmen, dann man natürlich recht schnell auf das Horrorfilm-Genre kommt, das wir heute ein bisschen beleuchten möchten. Und gerade da ist natürlich ein paar Vertreter, die doch durchaus spannend sind, ne?
Ja, richtig. Also es ist natürlich kein Zufall, dass wir diese Horror-Special-Folge jetzt an oder um Halloween rum releasen. Das ist natürlich auch der Festtag dafür. Und das ist tatsächlich auch vermutlich der Grund, warum ich Halloween als Feiertag doch ganz gerne mag. Und zwar, weil es einfach eben diese Stimmung hat, um einfach Horrorfilme zu gucken. Und das mache ich dann auch jährlich sehr, sehr gerne um diese Zeit. Und deswegen mag ich den Feiertag eigentlich auch so ganz gerne. Obwohl es natürlich kein richtiger Feiertag ist. Ist natürlich Reformationstag bei uns in Deutschland, der 31. Oktober. Hat mir auch damals der ein oder andere oder die ein oder andere Person bei Süßes oder Saures gerne mal gesagt und dann keine Süßigkeiten gegeben.
Ja, das wollte ich auch gerade genauso erzählen. Ich war tatsächlich in meinem Leben, glaube ich, nur zwei oder drei Mal auf Süßes oder Saures Tour, weil ich, wie gesagt, das Fest nie groß gefeiert habe. Und genau, jeder kennt das, glaube ich, wenn man dann ans falsche Haus gerät und man da dann eben mit den Worten, heute ist Reformationstag, wieder weggeschickt wird oder ja. Aber warst du denn früher als Kind ein Fan? Hast du dich immer verkleidet? Und was war so dein All-Time-Favorite-Outfit? Hast du da eins?
Also ich habe auf jeden Fall immer Süßes oder Saures gemacht. Ich habe mir hier gerade noch mal ein kleines, kuruseliges Getränk eingeschüttet. Falls man das eben gehört hat, tut mir leid. Ich habe auf jeden Fall immer gerne Süßes oder Saures gemacht. Das hat für mich auch irgendwie dazugehört. Verkleidet habe ich mich nie so wirklich gerne, war halt immer so ein Muss, was man dann gemacht hat, aber meistens war meine Verkleidung dann auch nicht so super kreativ. Wenn ich mich jetzt zurückerinnere, also es war auf jeden Fall mal ein Teufel dabei, ich war auch mal ein Ritter.
Ja, logisch, ne?
Und sicherlich auch mal ein Vampir. Ja, also, aber wie gesagt, nicht so kreativ. Und ja, fürs Verkleiden bin ich jetzt auch nicht unbedingt so zu haben.
Ja, das sehe ich ganz ähnlich. Gerade wenn es so in den Bereich kommt, wo man sich schminken muss und so. Und man fasst sich dann irgendwie später mal ins Gesicht aus Versehen oder so und hat das dann überall verschmiert. Naja, muss nicht sein. Aber wie gesagt, jedem, dem das feste Freude bereitet, dem gönne ich das auch. Aber muss auch sagen, dass auch meine Nachbarschaft auch nicht optimal war für Süßes oder Saures, also so richtig ergiebig waren die Abende irgendwie nie. Ich hatte aber das Gefühl, dass meine Nachbarn immer so das Zeug rausgegeben haben, was sie selber schon seit einem Jahr im Schrank haben, was sie selber nie essen wollen. Ja, einmal gab es wirklich so ganz, ganz widerliche Pralinen. Die waren dann in so, zum Beispiel in so Spiegelei-Form, aber halt, ne, aber dann halt mit weißer Schokolade und so ein Orangengelee, so ganz komisch, warum sollte man denn jetzt ein Ei als Praline machen? Gab es doch gar keinen Bedarf danach, aber.
Ja.
Aber Häuser, wo es zum Beispiel Snickers gibt oder Überraschungseier, ohne jetzt natürlich hier Werbung machen zu wollen, die gab es bei mir leider nie, ne?
Es gibt auch noch andere Marken.
Ja, es gibt auch noch andere Schokoriegel, genau.
Naja. Ja. Gab es denn bei dir dann auch immer die Kontrolle, ob da auch nichts mit Alkohol drin ist oder so?
Ja, da wurde zwar auch noch mal drüber geschaut, aber man muss
Genau.
auch sagen, dass ich auch wirklich nur das gegessen habe, was ich auch schon selber kannte. Ich war damals und bin heute auch jetzt ein Mensch, der beim Thema Süßigkeiten, also kulinarisch bin ich sehr offen eigentlich. Ja, außer bei Kürbissen zum Beispiel, auch Halloween, super Thema. Ja, aber gerade bei Süßigkeiten bin ich so ein Typ, der ungern Neues probiert. Also ich habe so meine wenigen Sachen, die ich so gut wie immer esse und auch tausendmal essen kann, aber ja, bei allem, was man irgendwie nicht so kennt, bin ich immer, und gerade in Richtung Pralinen und so, bin ich immer sehr, sehr skeptisch, muss ich sagen.
Ja, also bei mir war das absolute Downlight, mal abgelaufene Käsebällchen, die ich bekommen
Aua.
hatte. Das war richtig übel, ja. Also da habe ich auch zwei,
Boah.
drei Stück von gegessen, bis ich das dann mal in Erfahrung gebracht habe.
Schlimm.
Das war nicht so lecker, das.
Da werden dann einfach die Kinder, die klingeln als quasi Müllmänner missbraucht, die dann den Müll einfach mitnehmen, ne? Das ist
Ja.
schon hart.
Aber es gibt
Ja,
natürlich auch
auch.
viele, die sehr, sehr nett sind und die auch direkt immer extra Süßigkeiten kaufen, nur für den Fall, dass
Ja,
Kinder
in deiner
kommen.
Nachbarschaft bestimmt, aber bei mir
Ja.
nicht. Auch ganz schlimm, diese von Trolli, diese Burger zum Beispiel. Boah, super widerlich.
Die
Weißt du noch
Burger von
die.
Trolli sind doch richtig geil gewesen.
Was? Nee,
Boah,
Digga.
die fand ich immer richtig geil. Trolli
Auf gar
allgemein
keinen
hat immer
Fall.
viele tolle Süßigkeiten gemacht, auch so
Nee, weil
kreative.
Trolli hat. Ja, eben, die haben immer versucht, auf Krampf Haribo irgendwie nachzuziehen, aber es hat nie geklappt. Die hatten auch so Hotdogs und allen möglichen Zeug.
Ja.
Aber so, also der Burger, die Salatblätter waren ganz cool, die Tomaten, aber dieses Brötchen, ich habe bis heute keine Ahnung, aus was für Material das Brötchen eigentlich war.
Glaube, das ist alles aus demselben Zeugs gemacht.
Nein, 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 das ist ja mehr so schaumstoffmäßig und das Salatblatt war zum Beispiel so eigentlich klassisch
Ach
Weingummi halt,
so,
ne?
ja gut, aber bei normalen Gummibärchen gibt es ja auch die auf der einen Seite so ein, zum Beispiel, jetzt machen wir hier schon wieder viel zu viel Werbung, aber es gibt ja diese eine besondere Tüte, diese buntere Tüte von dem großen Konzern, ich sage jetzt einfach Haribo Fantasia, da gibt es doch auch immer diese Dinger, wo unten der Schaumstoff drunter ist. Ich denke mal, sowas ist das doch auch gewesen.
Ja, aber ich weiß nicht, das Feeling kam irgendwie nicht so oft bei mir.
Ja.
Genauso schlimm waren von Trolli auch diese Augäpfel.
Ja.
Boah,
Ich
Junge,
weiß nicht, ob die von Trolli waren, aber diese Augäpfel kenne ich auch noch. Die fand ich auch cool.
ja, die waren cool als Gag halt, aber zum Essen, boah, das war so
Ja.
schlimm. Aber an sich klar, Halloween hat natürlich viel Platz für Grusel-Snacks sozusagen. Ich weiß noch damals im Mickey Mouse Magazin, da war das immer vorgemacht, das wollte ich immer nachmachen, aber habe ich nie. Da waren so Wiener Würstchen halbiert. Und dann wurde so eine Mandel reingesteckt oben, dass es wie so ein Fingernagel aussah. Und dann war die, da sah es aus wie so ein abgeschnittener Finger und unten war dann noch so Ketchup dran. Die sahen
Ja.
wirklich aus wie echte Finger. Das war von der Idee so stark eigentlich, aber habe ich nie nachgemacht.
Naja, aber wir wollen ja jetzt auch hier nicht, wir sind ja nicht der Süßigkeiten-Podcast.
Kann man eigentlich auch mal anfangen, finde ich.
Ja, wir können man auch mal anfangen, aber du hast ja schon gesagt, dass deine Expertise da bei dem, was du gut kennst, bleibt und dann du nicht so experimentierfreudig weiterhin bist. Aber wir leiten mal über zu unserem Thema, würde ich sagen.
Okay.
Und zwar natürlich zu Horrorfilmen. Wann hat es denn eigentlich für dich so angefangen, dass du dann Horrorfilme auch geguckt hast um diese Zeit rum?
Also jetzt um diese spezielle Zeit rum, muss ich sagen, ist es so seit gar nicht so langer Zeit. Ich würde sagen, Abi-Phase ungefähr. Einfach, weil man dann auch anfängt, finde ich, Filme so ein bisschen passend zu Gefühlslage auszusuchen. Und das ist ja wirklich die Zeit, wo es immer auch zum Beispiel eher dunkler wird. Ja, zum Beispiel jetzt Sonntag wird ja auch die Uhr umgestellt, ne? Also es ist dann
Ja.
wirklich schon um 17 Uhr ist es wirklich schon stockdunkel. Und dann so ein Horrorfilm oder so ein Gruselfilm, das kann man schon mal machen.
Na, um 17 Uhr ist
Generell,
es noch
ja.
nicht so dunkel.
Ja, nee, aber jetzt, wenn die Uhr umgestellt wird, ist es ja noch eine Stunde eher dunkel, dann doch schon. Also, ja, es ist nicht sofort, aber es wird schon düster auf jeden Fall. Deswegen, aber dass ich jetzt traditionell in meinen
Na gut.
Halloween-Horrorfilm gucke, das ist noch nicht lange bei mir so. Und bei dir?
Ja, ich weiß es nicht so genau. Ich habe auf jeden Fall früher gerne diese Halloween-Specials schon gesehen. Das waren immer, egal welche Serie, welche meiner Lieblingsfolgen immer. Ob es jetzt bei den Mickey-Maus-Sachen waren. Es gab dann dieses eine, das auch ein ziemlicher Klassiker ist. Gibt es eine Geschichte, die dann auch häufiger mal auf Super RTL lief. mit, wo quasi Sleepy Hollow nachgemacht wird, also die Geschichte vom kopflosen Reiter, ja. Mit Ichabod Crane. Und da gibt es eine Zeichentrickversion von, die, glaube ich, schon von 1949 oder so ist. Das habe ich mal nachgeguckt. Das fand ich krass, wie alt die schon ist. Und die habe ich damals auf Super RTL auf jeden Fall häufiger gesehen. Und die hat mich auch richtig das Fürchten gelehrt damals. Das war schon heftig mit dem kopflosen Reiter. Ey, die ist auch schon ziemlich brutal gewesen. Das einmal. Und natürlich die Folgen von den Simpsons. Da gab es ja auch immer die wie heißt das? House of Horrors, wie hieß das denn nochmal?
Treehouse of Horror.
Treehouse of Horror, genau.
Wegen Barts Baumhaus, ja.
Ja, also. Ja,
die waren immer, das war immer das Highlight jeder Staffel gefühlt und die kamen ja auch wirklich auch auf ProSieben auch immer einfach mitten im Mai oder so, einfach weil die Folgen so genial waren, ne?
Ja, aber dann auch vermehrt dann auch an Halloween, ne?
Ja, logisch, klar, aber es gibt ja auch so eine große Auswahl, aber. Ja. Die waren immer stark, ja.
Sehr geil. Wurde ja natürlich auch viele einfach andere Filme auch mittlerweile parodieren, ne? Also Avatar und so, ein paar Nicht-Horror-Filme hatte ich da jetzt auch schon drin gesehen.
Ja, das ist ja immer die Folge, wo sie einfach sich von der normalen Handlung ein bisschen loslösen und einfach machen können, was sie wollen. Und das wird dann immer auch stark ausgenutzt, ne? Wirklich von, ja, Game of Thrones und, also, ja, da wird immer mal irgendein Film kopiert. Das ist ja.
Ja.
Auch deren gutes Recht, ne? Mhm.
Und dass ich tatsächlich Halloween, dass ich tatsächlich Horrorfilme zu Halloween oder so um die Zeit rum gucke, ist tatsächlich so, seitdem ich 16 bin, würde ich sagen. Das war auch tatsächlich meine allererste Blu-ray, die ich hatte, war auch ein Horrorfilm. Und zwar ein fürchterlicher Horrorfilm. Der letzte Exorzismus Teil 2.
Ach ja, Legendenfilm. Der steht doch jetzt bei mir, ne?
Habe ich dir den geschenkt tatsächlich?
Ja, ich meine schon, den haben wir auch bei mir zusammen mal geguckt.
Ne? Krass, ja, wir haben den mal geguckt, das weiß ich noch. Ja, das
war, der war wirklich, ja.
Den hatte ich mir damals geholt, da war ich gerade 16, da kam der, glaube ich, dann auch neu raus auf Blu-ray und dann haben wir uns erkundigt, ich und ein Kumpel von mir. Wir wollten gerne einen Horrorfilm gucken und dann haben wir den Verkäufer gefragt, was ist denn gut? Und der Verkäufer hat erstmal gesagt, wollte nicht lieber eine Komödie gucken? Dann haben wir gesagt, nee, wir hätten gerne einen Horrorfilm. Und dann hat er gesagt, ja, der letzte Exorzismus. Und dann hab ich mir den mitgenommen, habe ich den gekauft und der war so kacke. Aber trotzdem hat es mich irgendwie, also klar war es nicht der erste Horrorfilm, den ich von dieser Sorte so gesehen hatte. Ich hatte auch kurz vorher, also auch als ich noch nicht, eigentlich noch nicht hätte gucken dürfen, schon sowas gesehen wie Der Fluch, also The Grudge mit dem japanischen Mädchen, mit diesem Dämonenmädchen, das man ja auch, also das ist ja eine japanische Sage, dieses bestimmte Wesen, das gibt's ja auch in The Ring zum Beispiel, taucht das ja auch prominent auf. Den hatte ich vorher gesehen und zu der Zeit kam dann auch immer so Filme raus wie Insidious, Sinister und Conjuring, die dann sehr groß drin waren, die dann so als die gruseligsten Filme überhaupt galten auf bestimmten Internetseiten.
Ja,
die allerdings dann sehr Jumpscare-lastig waren, aber das fand ich damals auch irgendwie noch cool. Mittlerweile hat man das dann zur Genüge gesehen.
Stimmt, da bin ich auch ein großer Fan von. Meine ersten Horrorfilme waren, glaube ich, damals so Wrong Turn. Kennst du Wrong Turn, die Reihe?
Ja, habe ich tatsächlich noch gar nicht gesehen.
Und The Hills Have Eyes, den fand ich damals sehr interessant. Da geht es ja um so ein Gebiet in der amerikanischen Wüste, wo halt Atomtests durchgeführt wurden, aber da war noch ein Dorf und dann leben ab dann so mutierte Menschen, die Jagd auf Urlauber machen. Die fand ich gar nicht schlecht, aber allgemein muss ich sagen, dass mir dieses Horrorfilm-Genre eben, weil du schon, wie du gerade sagtest, auch diese, schon eine gewisse Fülle gibt an Filmen, die sehr, sehr schlecht sind und ja, sehr billow und irgendwie auf Jumpscares irgendwie ansetzen, irgendwie einen Schockeffekt zu generieren, aber ja, ich finde so richtig gute Horrorfilme sind leider selten, ne, die natürlich auch so ein Feeling generieren, schon so eine Gruselstimmung, dass du dich halt auch wirklich auch unwohl fühlt allein durch die Atmosphäre, die da geschaffen wird. Wie zum Beispiel, wo wir gerade beim Exorzismus waren. Hast du den Exorzist mal gesehen, also den Originalen?
Ja, den habe ich auch in meiner Blu-ray-Sammlung.
Ja, der war, also was der für eine Stimmung kriegt, ist natürlich wirklich stark. Also bis es da richtig losgeht mit diesem, was jeder kennt, mit dem Mädchen, was dann durchgeht, dauert es ja wirklich ewig lang, aber trotzdem, der baut das so stark auf.
Ja, es dauert Ewigkeiten. Also die erste Stunde. Das ist mir tatsächlich auch, als ich den das erste Mal gesehen habe, auch ein bisschen negativ tatsächlich aufgefallen, dass ich die erste Stunde auch wirklich langweilig fand teilweise. Die zieht sich wie Kaugummi. Und aber dann, wenn es wirklich losgeht, wenn sie dann besessen ist, auch so wie diese Kälte dann auch dargestellt ist in dem Raum, wo dann auch die Priester dabei sind mit dem großartigen Max von Sydow, Rest in Peace, einer der größten Schauspieler überhaupt, der damals noch gar nicht so alt war tatsächlich. Der Film ist ja schon von 73, der spielt da auch schon, der spielt da den älteren Exorzisten, den Geistesentreiber, was auch immer.
Ja.
Der halt auch irgendwie in dem Film schon 80 sein soll oder so, aber Max von Sydow war da tatsächlich erst so Mitte 50. Und der hat ja zum Beispiel auch im 2015er Star Wars noch mitgespielt. In The Force Awakens. Jedenfalls ab dem Zeitpunkt auch diese Kälte, die da dargestellt wird, das ist schon toll, ja. Also es ist schon auch auf jeden Fall ein Meilenstein. Hast du denn den The Hills Have Eyes, wo du den gerade angesprochen hattest? Es gibt ja das Original, das ist ja auch noch aus den 70ern vom, ich glaube, Wes Craven hat das auch gemacht.
Ich habe auf jeden Fall das Remake gesehen damals, okay. Auf jeden Fall, hundertprozentig, ja. Wo ich aber das Original gesehen habe und nicht das Remake, war zum Beispiel vom, da war ich auch noch relativ jung, vom Texas Kettensägen Massacre.
Oh ja.
Der Film hat auch, schafft auch eine sehr spannende Atmosphäre, muss man sagen. Das war, also allgemein, es ist ja wirklich so, total viele von diesen Horrorfilmen waren im Original sehr, sehr frisch und haben irgendwie was Eigenes geschaffen. Gerade finde ich das bei Halloween zum Beispiel. Der erste Halloween, Nacht des Grauens, ist ja, war auch damals totaler Low-Budget-Film, aber kam richtig gut an. Hat natürlich auch extrem viele Klischees einfach sozusagen erschaffen, ne? Und mittlerweile gibt es 120.000 Ausgaben davon. Es kommt ja jetzt gerade, läuft er wieder an einem Kino. Das ist schon irgendwie Halloween echt erstaunlich, finde ich. Halloween Kills, genau. Also ich weiß gar nicht, wie viele, ne, mit den 1000 Timelines und so, aber wirklich der Originale da, also der war schon stark damals, als ich ihn gesehen habe. Ist gar nicht so lange her.
Ja, also ich glaube, es gibt, ich meine, es gibt 8 im Original, also 8 Filme, in der ersten Reihe, der letzte, also es gibt Halloween 6. Ich glaube, es geht bis 6, dann kommt Halloween H2, also der heißt H20. Ich dachte immer, er ist Halloween H2O. Ich dachte immer, der spielt unter Wasser. Aber es ist tatsächlich, der ist quasi zum 20-jährigen Jubiläum. Deswegen heißt der H20, also 20 Jahre später. Okay. Und dann gibt es noch diesen wirklich absolut abstrusen Teil mit Busta Rhymes, dem Rapper, wo einfach quasi eine Reality-TV-Serie gemacht wird. Also der Film ist absolut aus der Zeit gefallen. Wer ist der denn nochmal? Der ist auf jeden Fall sehr kurios. Den habe ich tatsächlich als erstes gesehen von allen Halloween-Filmen, den 8. oder was auch immer. Ich guck mal gerade kurz währenddessen mal nach, wie der hieß. Halloween Resurrection heißt der. Alle Filme, die irgendwie Resurrection heißen, können auch schon gar nichts werden.
Das stimmt leider, ja.
Das ist meistens so. Und da geht es quasi um eine Reality-TV-Serie, die gedreht werden soll, in einem Haus, in dem Michael Myers mal gemordet hat. Und eigentlich wollen die das quasi so faken. Also es soll so ein bisschen sein wie Big Brother. Das ist halt quasi so C-Promis da eingeladen werden und das dann live gestreamt wird. Und dann taucht natürlich der echte Michael Myers auf und mordet die dann. Und also die 8 Filme gibt es. Dann gab es nochmal die Neuauflage von Rob Zombie von 2007. Und da gab es 2 Teile von. Und jetzt gibt es von dieser Neuauflage auch schon wieder 2 Teile. Also ist, glaube ich, insgesamt schon der 12. Film.
Tja, die habe ich leider wieder durch den ersten alle noch nicht gesehen, aber
ja, da
ist immer, ist immer ganz spannend, wie diese Reihen immer so fortgesetzt werden. Ne? Wenn immer so Low-Budget-Film gibt und dann das ist dann irgendwie ein Erfolg zum Beispiel, also beim ersten Scream war das ja auch ähnlich, war auch ein Mega-Erfolg damals, unerwartet sozusagen. Oder beim Blair Witch Project, der war ja unfassbar billig. Also ich glaube, The Blair Witch Project ist ja einer der Filme, der wirklich vom Einspielergebnis zu den Kosten so ungefähr den krassesten Faktor hat. Also unglaublich billig, aber unglaublich erfolgreich, der Film.
Ne? Ich glaube, entweder der oder Paranormal Activity, einer von den beiden ist so.
Ja, Stimmt, hat der so war auch sau billig.
Ja.
Ja. Das stimmt, das stimmt.
Obwohl natürlich.
Aber ist schon Scream, spannend, ne? Mit diesen Reihen.
Ja.
Ja, Scream war gar nicht so billig, im Vergleich dazu, das stimmt schon.
Und Scream ist ja auch tatsächlich schon von einem sehr bekannten Regisseur gewesen.
Hm.
Und zwar, ich meine doch, auch von Wes Craven.
Ja, wie gesagt, bei dem. Ich kenne mich da leider nicht so aus in dieser Horrorrichtung, aber das stimmt. Das
genau, genau. Also The Hills Have Eyes, das Original, ist vom selben Regisseur wie Scream.
Ach, Quatsch. Ja, okay.
Und Wes Craven hat natürlich auch noch einen deutlich berühmteren Horrorfilm gemacht, würde ich jetzt mal sagen. Und zwar Nightmare on Elm Street.
Den habe ich auch noch nie gesehen.
Also mit Freddy Krüger, natürlich auch so einer dieser Horrorfilm-Ikonen. Ja, aber tatsächlich muss ich sagen, von diesen OG-Horrorfilmen der 70er, 80er Jahre, Freitag der 13. und
den gibt's auch noch, ja.
Den gibt's auch noch und den fand ich tatsächlich, also ich habe die, glaube ich, auch alle gesehen, die man da so gesehen haben sollte aus der Zeit. Freitag der 13. das Original fand ich echt nicht gut. Also ist ganz ziemlich schlecht gealtert und auch Texas Chainsaw Massacre finde ich eigentlich auch nicht so. Bin ich auch nicht so der große Fan von dem Original. Es gibt ja auch noch das Remake von Michael Bay tatsächlich oder von Michael Bay produziert. Und das ist eigentlich, also ich will nicht sagen, dass es besser ist. Das würde wäre für viele jetzt eine Majestätsbeleidigung. Es ist auch nicht so gut, aber das Remake von Michael Bay ist irgendwie, das ist auch so richtig, nochmal so richtig brutal und eklig. Also ist nochmal richtig aufs neuere Zeitalter, sag ich mal, gemacht, während man, finde ich, den alten Film, obwohl man immer so sagt, oh, das ist dieser alte, super verstörende Film. Ich finde, heutzutage kann man den nicht mehr so ernst nehmen. Klar, der hat ein paar eklige Szenen, aber der ist halt schon sehr billig gemacht, ne?
Ja, das stimmt schon. Also teilweise wirkt auch fast ein bisschen komisch, ne? Aber gerade die Performance von dem Typ mit der Kettensäge halt.
Leatherface,
genau. Die ist schon stabil, finde ich. Also wenn er dann am Ende jetzt, ohne jetzt zu spoilern, am Ende dann im Sonnenuntergang da so rumtanzt, möchte man fast sagen. Das hat schon eine gewisse, es ist schon sau verstörend, ne?
Also das Ende, diesen letzten Shot im Sonnenuntergang, den finde ich auch richtig geil. Aber das ist auch so einer der wenigen Punkte an dem Film, die ich so richtig gut finde. Naja, aber das wo du gerade gesagt hast, würdest du denn sagen, dass die älteren Horrorfilme aus den 70er und 80er Jahren zum Beispiel oder noch früher, würdest du sagen, dass die den modernen Horrorfilmen überlegen sind?
Nee, das würde ich nicht sagen, aber ich finde halt, dass bei Horrorfilmserien häufig der erste Teil einer Reihe einfach logischerweise der frischeste und oft auch der beste ist. Ein ganz großes Beispiel dafür, finde ich, ist zum Beispiel auch bei der Saw-Reihe so. Also die Saw-Reihe war bei uns damals in der Grundschule und Anfang der weiterführenden Schule immer ein Riesenthema. In der
Grundschule schon?
Ja, so vierte Klasse natürlich. Ne? Also da hat man schon mal drüber gesprochen. Ach, ja, okay. Du, die Kinder heutzutage, die reden mal, ne? Ganz andere Sachen. Nein, aber weil einfach natürlich jeder diese Fallen so kannte, ne? Und aber wenn man sich den ersten Saw mal anguckt, das ist ja fast mehr ein Krimi-Thriller als ein Horrorfilm, ne? Auch mit genialen Plot-Twists und so. Und das war zum Beispiel ein großes Beispiel dafür. Ja, was würdest du sagen?
Ja, also da wollte ich auch gar nicht so drauf hinaus. Klar, die Nachklappe, die da kommen, haben natürlich nicht mehr so den Überraschungsfaktor des Originals. Sondern sind dann halt meistens auch immer, werden immer einfallsloser, da will man dann ja auch noch ein bisschen Geld mit dem Namen machen. Ich meine jetzt eigentlich so Standalone-Filme, also so neuere Horrorfilme, weil ich finde immer, es gibt ja viele Leute, die dann sagen, die den modernen Horrorfilm oder den Horrorfilm allgemein immer verurteilen. Ich finde aber eigentlich, dass es jetzt gerade in den 2010er Jahren richtig, richtig viele geile Horrorfilme gab. Und die dann aber häufig ganz ausgelassen werden oder zu wenig Aufmerksamkeit auch bekommen.
Also,
Ich habe auf Letterboxd zum Beispiel eine Kritik mal geschrieben oder einen Kommentar geschrieben eher zu dem Film Midsommar aus dem Jahr 2019. dass ich denke, dass die 2010er Jahre als das goldene Zeitalter sogar des Horrorkinos in die Filmgeschichte eingehen werden. Also diese ganzen Jumpscare-Filme, über die wir jetzt schon gesprochen haben, ich denke, die werden dann eher in Vergessenheit geraten. Weil es gab natürlich auch in den 70er und 80er Jahren ganz viele fürchterliche Horrorfilme, über die halt einfach niemand mehr spricht heute. So wird das genauso sein. Aber ich glaube, es wird ganz, ganz viele Klassiker geben, die jetzt aus der Zeit hervorgehen werden.
Ja, sehr steile These natürlich. Wie du schon sagtest, einfach weil es so eine große Fülle an schlechten oder schwächeren Horrorfilmen gibt, die ist natürlich dann auf der Hand, dass natürlich man dann eher mal die eher vernachlässigt. Aber klar, natürlich kennen wir alle die 3, 4 Beispiele aus den 70ern, 80ern, aber ja, das sind dann doch trotzdem nur so 4, 5 Filme aus 2 Jahrzehnten. Klar, dass man sich nur an die wirklich guten erinnert, ne, logisch.
Ja, 4, 5, ein paar mehr sind es schon dann. Aber ja.
Ein bisschen mehr sind es schon, aber wie gesagt, allein auch, weil natürlich die Kosten häufig nicht so hoch waren, hat natürlich auch, gibt's auch viele Versuche, das zu starten, aber ja, wie du schon sagtest. Und so, da gibt es ein paar gute Vertreter.
Also jetzt zuletzt finde ich auf jeden Fall, da gab's wirklich viele. Zum Beispiel ja auch für das beste Drehbuch gewonnen, Get Out. Ist für einen Horrorfilm auch krass, dass er das beste Originaldrehbuch gewinnt. Das gab es, glaube ich, vorher auch nur einmal oder zweimal. Also ich glaube beim Schweigen der Lämmer war auf jeden Fall nominiert und ich glaube Rosemary's Baby auch.
Muss sagen, Schweigen der Lämmer, ja, genau wie auch Get Out, ich weiß nicht, ob man die wirklich als 100% Horrorfilme irgendwie sehen, also ob ich die so sehe, weiß ich nicht. Ich fand den auch super, aber natürlich hat er auch viele Comedy-Elemente. Ich finde Get Out als Horrorfilm zu betrachten irgendwie, das trifft es nicht ganz. Das ist so eine ganz spannende Mischform irgendwie, ne? Also klar, als Anleihen davon, aber ob es wirklich ein Horrorfilm ist, keine Ahnung, ey.
Das ist natürlich immer eine interessante Diskussion, die man auch aufmachen kann. Was ist denn, ab wann ist denn ein Film überhaupt ein Horrorfilm?
Tja, das ist jetzt also die große
welche
Frage.
Welche Elemente muss er haben? Ich finde eigentlich doch auf jeden Fall, würde ich sagen, Get Out ist ein Horrorfilm. Hat natürlich auch andere Elemente von anderen Genres, aber trotzdem ist er auch ein Horrorfilm.
Ja, also ich finde halt eben, es ist immer so ein Indikator. Also ich habe mich ja schon mal in der früheren Folge darüber geäußert, dass ich diese ganzen Genre-Einteilungen eigentlich eh Quatsch finde, so, weil es bringt halt nichts, ne? Aber ich finde, wenn ein Horrorfilm lustig ist, dann ist es immer, sag ich mal, für die Gruselatmosphäre eher schlecht, weil Lachen ja auch entspannt und viel Druck und Spannung halt auch natürlich auch rausnimmt, ne, Anspannung auch wegnimmt. Und bei Get Out gibt's ja auch, wenn es erst gegen Ende passiert, schon einige Jokes, die halt vorkommen, die finde ich einfach dieses Horror-Szenario ein bisschen, ja, abschwächend, finde ich.
Ja, der nimmt sich auf jeden Fall nicht ganz so ernst, aber ich finde, also so wahnsinnig lustig finde ich den jetzt auch eigentlich tatsächlich nicht.
Ja, weil die Witze nicht so zünden, ne?
Nee, also ich weiß nicht, ich finde nicht, dass er so viele Witze tatsächlich drin hat. Also der hat diese Chemie zwischen dem Hauptcharakter und seinem Kumpel, dem Cop. Aber ansonsten, ja, also er hat auf jeden Fall Comedy-Elemente, keine Frage, er hat, würde ich sagen, Satire-Elemente. Also man kann ja dieses ganze Szenario des Films auch unterschiedlich interpretieren. Hat auf jeden Fall, ja, satirische Elemente, das ist natürlich auch alles ein bisschen makaber und so, aber ich finde, also zum Beispiel so was Makaberes kann ja auch, also makaber ist ja was auch irgendwo ein Humor, da steckt ja in dem Wort, steckt ja auch ein Humor drin, aber auch was Grausiges, was Schreckliches, und ich finde schon, dass man das beides verbinden kann und dass es auch funktionieren kann. Zum Beispiel bei einem meiner Lieblingsfilme des Horrorgenres, und zwar American Psycho. Tatsächlich. Also American Psycho, finde ich, hat auch sehr gute, also ist auf jeden Fall auch eine Satire, auch eine sehr bissige Satire, hat viele lustige Szenen, aber auch viele wirklich grausige Szenen, wo einem das Lachen dann auch wie man ja so schön sagt, im Halse stecken bleibt. Und deswegen finde ich durchaus, dass es funktionieren kann, dass ein Film auch in beiden Genres gleichermaßen funktioniert.
Ja, das stimmt. Da bin ich ganz bei dir. Bei mir nur das Ding bei Get Out. Ich habe den Film halt, glaube ich, vor 2 Jahren das letzte Mal gesehen und ich habe immer noch diese Scherze, diese Jokes da halt im Kopf und die sind mir so hängen geblieben. Vielleicht verwässert das auch meine Wahrnehmung, aber ja, es kann auf jeden Fall funktionieren, das stimmt schon. Aber wann jetzt genau ein Film Horrorfilm ist, könnte ich dir auch nicht genau sagen. Zum Beispiel mein Lieblings, eigentlich mein Favorite aus den 2010er Jahren ist ja der legendäre Film Trollhunter, den wir damals auch mit Kai geschaut haben, der ja auch einige lustige Momente hat. Vielleicht auch teilweise ein bisschen unfreiwillig, aber ist auch ein skandinavischer Film, genau, wo es um eine Gruppe, also ein es ist ähnlich wie bei Blair Witch Project, also ein Found-Footage-Film, sagt man, ne, wenn ich mich nicht irre.
Ja.
Quasi, dass die Kamera ist quasi nicht nur Kamera, sondern wirklich Teil der Handlung. Also quasi die Charaktere filmen eben selber die Handlung. Ne? So ist das.
Ja, und die wollen da einen Dokumentarfilm drehen, ne, über die.
Ja, genau. Und begleiten deswegen einen Trolljäger. Und glauben erst gar nicht dran und machen sich über ihn lustig. Aber wer weiß, ne, vielleicht gibt es ja doch Trolle. Der Film ist vielleicht auch tatsächlich eine richtige Doku und gar kein Unterhaltungsfilm. Und das wird uns noch nicht erzählt von der Regierung. Wer weiß.
Das ist so,
vielleicht gibt es in Norwegen doch noch ein paar Trolle, die rumlaufen. Man weiß es nicht.
Ja.
Aber das ist wirklich ein Film, den gibt es auch auf Netflix. Finde ich wirklich absolut genial. Also den habe ich auch schon mit sehr jungen Jahren gesehen. Vielleicht habe ich deswegen auch eine gewisse Vorliebe für den Film, aber wirklich sehr klare Schauempfehlung auf jeden Fall.
Ja, der ist auf jeden Fall sehr clever, sehr lustig. Sehr lustig, also er ist auf jeden Fall, er hat lustige Elemente.
Also wir haben viel gelacht, aber
ja,
genau.
Aber er
nimmt sich auch nicht so ernst.
Ne? Er ist auch sehr spannend trotzdem.
Ja.
Also ich finde, das macht sehr viel Spaß, die Charaktere da zu begleiten auf ihrer Reise, wie sie dann immer mehr so darüber erfahren und auch selber so ein bisschen zweifeln an der ganzen Sache. Und ja, auf jeden Fall finde ich auch sehr gut.
Vor allem ist auch diese nordische Mythologie auch einfach so spannend. Wir müssen eigentlich den mal wieder gucken und dann immer, wenn das Wort Troll fällt, einen kurzen trinken, dann hat man, glaube ich, einen schönen Abend. Aber auch in den 2010ern ein klares Phänomen auf jeden Fall, die Purge-Reihe, um jetzt mal, hast du davon dich mal ein bisschen berieseln lassen?
Ja, fand ich aber eher unterdurchschnittlich, muss ich sagen.
Ich nämlich auch, muss ich sagen. Aber das ist ja ein ziemliches Phänomen, wo wirklich auch gefühlt jedes Jahr ein neuer Film rauskommt. Das ist dann doch immer interessant. Und da gehen auch immer doch eine Menge Leute rein. Also ich habe das Gefühl, gerade bei... das ist auch so ein Film, der auch dann bei Social Media irgendwie oft, wo man dann sieht, okay, da haben Leute wieder Karten für und gehen da rein. Ja, wo einfach auf die jungen Leute einfach reingehen, wo ich denke, in Horrorfilm ins Kino gehen, habe ich mich auch irgendwie noch nie so richtig getraut oder habe ich noch nie gemacht, aber... Nee, habe ich noch nicht gemacht. Irgendwie, mich reizt auch das ganze Genre, was das irgendwie nicht angeht, weil ich auch einfach so ein bisschen manchmal so dieses Gefühl habe, okay, die meisten sind eh nicht so toll und ich bin auch eher ein Fan von den älteren Vertretern. Mein Lieblingshorrorfilm zum Beispiel, ja, wird zum Beispiel jetzt auch eigentlich eher als Psychothriller.
Wollen wir das jetzt schon droppen? Ich dachte, das heben wir uns noch ein bisschen auf.
Unsere Lieblinge, okay, ja. können wir noch ein bisschen unter Verschluss halten. Können wir natürlich auch machen.
Okay. Aber dann würde ich nämlich noch mal was zum modernen Horrorfilm und zum Kino
generellen
Horrorfilm sagen.
Mach das.
Ich habe das früher auch eigentlich nicht so wirklich häufig getan, aber in letzter Zeit, gerade weil eben viele tolle Horrorfilme, wie ich auch finde, rausgekommen sind, habe ich das immer mal häufiger gemacht. So war ich zum Beispiel in Hereditary im Kino, was eine großartige Kinoerfahrung war.
Ja, das war natürlich, da wäre ich auch kein drin gewesen, glaube ich.
Also ziemlich geil, obwohl ich tatsächlich in dem Kinosaal, in dem ich saß, viele Leute waren, also sag ich mal, eine Gruppe Jugendlicher, die den Film nicht zu schätzen wusste, die den auch nicht richtig verstanden haben, die denn dann auch irgendwann nicht mehr gefolgt sind, weil sie vermutlich den typischen Jumpscare-Horrorfilm erwartet hatten und das nicht bekommen haben und dann wirklich sehr, sehr nervig waren die ganze Zeit. Aber das hat irgendwie auch noch ein bisschen dazu beigetragen, dass ich den Film sogar noch besser fand dann, weil ich mich irgendwie so dann auch ein bisschen, also ich konnte mich sehr gut von denen abgrenzen und mir dann so denken, ja, okay, deshalb ist der Film auch gut, weil er eben gerade nicht das tut, was diese Leute jetzt erwarten oder von einem Horrorfilm verlangen würden. Und das hat den Film für mich dann noch mal besser gemacht. Also das war schon eine sehr geile Kinoerfahrung.
Ja, ja. Allem, wenn ich da kurz über den Film einhaken darf, bevor du jetzt zum nächsten Film
übergehst. Ich wollte auch noch, wir können gerne noch dabei bleiben. Vor allem, und du darfst auch sofort, weil der ja auch sehr schockierend ist. Weil der sehr schockierend ist und sehr viele, einige Momente hat, wo ich wirklich im Kino saß und dachte mir, ach du Kacke.
Ja.
Ist jetzt nicht passiert.
Genau, als ich den Film gesehen habe, damals auf dem Laptop, glaube ich, das war dann irgendwie im Sky Store oder so, war ich auch einfach mal angeschmissen, hatte auch keine Erwartungen. Was da sehr schön ist, ich finde, oft hat man das Gefühl, finde ich, bei Horrorfilmen, das ist so nach dem Motto, okay, die Story ist eh nicht so wichtig, Hauptsache es gibt ein paar spannende Momente, ne? Aber bei dem Film, der ist schon sehr, sehr fesselnd und man muss auch aufpassen und es gibt total viele kleine Details, über die Handlung möchte ich gar nichts verraten, kann man, glaube ich, auch gar nicht, ohne viel vom Film wegzunehmen. Aber was bei dem Film ganz, ganz spannend ist, ganz viele Sachen, die für das Feeling und für die Geschichte wichtig sind, stecken in Details. Und auch ganz viel, was eben, ist schwer zu beschreiben, aber ganz viel von dieser Faszination an Hereditary ist halt das, was nicht gezeigt wird. Also das, was nicht onscreen passiert. Ja. Es ist ganz schwer zu beschreiben, aber wie du auch schon sagtest, es gibt trotzdem auch Momente onscreen natürlich, wo man sich denkt, Alter, das ist gerade nicht wirklich passiert. Sowas habe ich auch noch nie gesehen und eben weil er auch, finde ich, vom Namen, ne, immer so, also ich finde, am Anfang dachte ich, es wäre wie so ein weiterer Ableger von, ne, Conjuring und hier, wie ist der andere, diese,
Insidious,
was du noch erwähnt hast, Insidious, genau, also einfach diese, ja, es klingt jetzt so blöd, einfach nur diesen langen englischen Wörtertitel sozusagen, okay. Ja, aber genau, mein Englisch ist ja auch nicht so Yellow from the Egg, jedenfalls, Hereditary ist wirklich eine klare Schauempfehlung, was auch an dem wirklich grandiosen Cast liegt, einerseits natürlich die Kleine?
Die Schauspielerin von dem jungen Mädchen heißt.
Ja, genau. Millie Shapiro heißt die, ne? Ja, genau.
Ja, Millie Shapiro.
Ja, Millie Shapiro. Die einfach einen unglaublichen Job abliefert. Genau wie auch Peter, genau wie auch Alex Wolff als Bruder. Naja, egal, will man gar nicht drüber viel wegnehmen, aber es geht um eine Familie halt und die werden wirklich durchweg überragend performt, muss man sagen. Also gerade Millie Shapiro sticht da unglaublich heraus.
Finde ich eigentlich nicht so.
Findest du nicht?
Ich finde eigentlich, dass die Mutter, dass Toni Collette hier auf jeden Fall die beste Performance bei weitem abliefert.
Ja, Performance stimmt. Millie Shapiro überzeugt, also und ist vor allem perfekt gecastet wegen ihres Aussehens. Ich will nicht gemein sein oder so oder auf Örtlichkeiten gehen, aber sie passt einfach optisch perfekt einfach in diesen Film hinein. Klar, von der reinen Schauspielperformance, klar, trägt die Mutter, aber auch wie gesagt der Bruder den Film. Wie gesagt, durchweg überragend performt der Film.
Ja, also da auf jeden Fall eine Empfehlung. Und der Nachfolgefilm des Regisseurs mit dem Namen Midsommar, von dem sicherlich einige auch schon mal gehört haben, den habe ich auch dann im Kino gesehen. Und den fand ich dann auch ziemlich herausragend, weil der auch eben einige Momente hat, wo man sich wirklich denkt, fuck, ey, das habe ich so in dieser Drastik noch nie gesehen, in einem Horrorfilm und dann vor allem nicht auf der großen Leinwand dann auch. Das war auch schon sehr umwerfend. Mhm. Und vor allem, weil dieser Film ja so einen ganz anderen Ansatz hat, während ja viele Horrorfilme heutzutage auch, was ich auch manchmal bemängel, dass sie sich nicht mehr wirklich trauen, Dinge zu zeigen. Ganz viele Horrorfilme sind einfach so dunkel mittlerweile, dass man kaum mehr wirklich was erkennt. Und dann gibt's halt immer nur so die lauten Geräusche, dann soll man sich erschrecken und so. Und dieser Film Midsommar spielt halt wirklich die ganze Zeit, also während Midsommar halt, also die Sonne geht halt nicht unter, in Schweden an einem, ja, sag ich mal, Volksfest. Und es ist halt die ganze Zeit hell in diesem Film. Und trotzdem hat der Film eine sehr, sehr packende Atmosphäre, ist super spannend und hat eben auch sehr, sehr viele wahnsinnig unangenehme Momente. Also den an dieser Stelle auch auf jeden Fall empfohlen. Und da bin ich mal gespannt, was der Regisseur als nächstes macht. Da ist auf jeden Fall vielleicht ein großes Licht im Horrorgenre. aufgegangen mit Ari Aster, dem Regisseur der beiden Filme.
Da muss man auch ganz klar sagen, liegt auch eigentlich auch natürlich die große Chance an Horrorfilmen, dass sie eigentlich sozusagen sich im Genre eigentlich mehr trauen können. Also man ist ja relativ frei, man kann sich total viel trauen, ne, eigentlich, was aber halt auch oft nicht gemacht wird, ne? Ja. Zum Beispiel, ein Beispiel, was ich da immer im Kopf habe, ist The Witch von, ich glaube, 2015 war der, glaube ich.
Ja.
Was auch ein Film war, der in seiner Machart und von der Handlung auch eigentlich halt total, ja, für mich was ganz Neues war, auch wenn es nichts jetzt, ne, gibt auch andere Vertreter davon, aber ich habe das einfach in der Form noch nie gesehen. So was Sachen wie Erzähltempo oder Erzählstruktur betrifft, ist zum Beispiel eigentlich so gut wie gar nicht geredet, es ist viel mit Bildsprache, total viele Naturaufnahmen. Es geht halt um eine junge Familie in der Zeit der ganz frühen Besiedlung, ja nicht ganz früh, aber in der Besiedlung von Amerika im 17. Jahrhundert mit den Pilgern, ne, und dann, genau, wird quasi eine Familie aus einem Dorf verstoßen, weil sie, glaube ich, eine, genau, andere religiöse Ansicht haben und ziehen dann in ein, bauen dann ein Haus in der Nähe eines Waldes in der sehr unberührten Natur. Genau, dann geht aber einiges schief und das neugeborene Kind der Familie verschwindet. Ja, ein Film, wie gesagt, der sehr von seinem langsamen Pacing lebt, aber das auch alles gut mitnimmt und eine ganz, ganz wirklich unfassbare Atmosphäre aufbaut, die ja einfach sehr bedrohlich ist. Und auch in diesem Film wird wirklich eine gute Leistung abgeliefert. Der Darsteller, ganz besonders meiner Meinung nach, von Kate Dickie, die man auch aus Game of Thrones kennt. Das ist ja die Schwester von der... Ach Mann, Junge, ich war früher so ein Fan von Game of Thrones, aber mittlerweile... Ja, genau, aber mittlerweile fallen mir auch den ganzen Namen nicht mehr ein, weil mir die Reihe so egal geworden ist.
Haus ja. Arryn?
Arryn oder Tully? Nee, ich glaube Arryn ist richtig.
Ja.
Naja. Die mit dem Vogel auf jeden Fall. Die mit dem verrückten Sohn. Na, ist auch egal.
Dem verrückten Sohn sind vier verrückte Söhne in Game of Thrones.
Okay, fair point. Aber die ihren Sohn noch stillt, obwohl er schon groß ist.
Ja, ja. Also mit dem Loch da, in dem Wind.
Genau, Windhaus. Genau. Genau. Die mit dem Loch im Haus.
Die
sind's. Ja. Ja. Auch jedenfalls eine gute Empfehlung. Schöner Film.
Ja, den sollte man auch im Originalton gucken, weil ich finde, der den Mann hier spielt, obwohl man sagen muss, das ist halt in so einem sehr alten Englisch gesprochen, also vielleicht Originalton mit Untertiteln, der den Familienvater hier spielt, der hat so eine unfassbar geile Stimme, finde ich. Also so eine wahnsinnig tiefe Stimme habe ich wirklich selten gehört, überhaupt in einem Film.
Da der auch nochmal eine Empfehlung. Ralf Ineson, ne?
Ich glaube, der spielt sogar auch in Game of Thrones mit, oder?
Bin ich keine jetzt Ahnung, falsch? Mann.
Bin ich jetzt komplett nicht, falsch.
Nicht, dass ich wüsste, aber...
Ja, ja, spielt auch in Game of Thrones mit.
Ach, Quatsch.
Und zwar spielt er dort. Gute Frage. Finde ich noch heraus.
Und bei Harry Potter auch scheinbar. Na, ist auch egal. Ja.
Jedenfalls...
Lassen wir das.
Jedenfalls auch ein toller Film. Und natürlich Anya Taylor-Joy, die hier die älteste Tochter der Familie spielt, macht das auch großartig. War, glaube ich, auch so der erste Film, der sie so richtig auf die Map gebracht hat. Mittlerweile ist sie ja sehr bekannt für zum Beispiel auch das Damengambit. Split.
Yo, ach, das sehe ich jetzt erst. Das ist ja die... Ja, Mensch, das gibt's ja nicht.
Ja, das Damengambit, Split, New Mutants, wo sie mitgespielt hat, der X-Men-Film, der jetzt leider nicht so doll war, aber ja, also auf jeden Fall eine junge Schauspielerin, die gerade ziemlich weiterhin auch noch am Kommen ist und jetzt auch in The Last Night in Soho mitspielt, ein Film, auf den ich mich noch sehr freue dieses Jahr, von Edgar Wright, dem Regisseur von Shaun of the Dead und Hot Fuzz, aber wohl auch von ihm dieses Mal ein Horrorfilm, deswegen bin ich da sehr gespannt. Und wo wir gerade bei Regisseur sind, der Regisseur von The Witch hat natürlich auch danach noch den Film The Lighthouse gemacht mit Robert Pattinson, also der Leuchtturm im Deutschen mit Robert Pattinson und Willem Dafoe. Auch ein Film, den man sicherlich in viele Genres einteilen kann, aber der meiner Ansicht nach auf jeden Fall auch starke Horrorelemente besitzt. Auch ein wahnsinnig atmosphärischer Film. Auch eine sehr tolle Sache. Also das auch nochmal so ein leuchtendes Beispiel für einen sehr guten Horrorregisseur.
Starkes Wortspiel auf jeden Fall.
Ja, Dankeschön. Ja, und ich würde sagen, dann können wir ja gleich noch mal kurz zu unseren Favoriten im Genre kommen.
Das machen wir.
Wenn, ich würde aber vielleicht noch, du kannst auch gerne noch was hinzufügen, für die nur zur Vollständigkeit halber noch mal ein paar andere Horrorfilme aufzählen, ein paar andere aktuelle Horrorfilme aufzählen, die ich sehr, sehr gut fand. Einmal aus dem spanischen Raum, La piel que inhabito, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, The Skin I Live In mit Antonio Banderas unter anderem. Ein sehr ungewöhnlicher Horrorfilm, der aber auch wahnsinnig unangenehm ist und glaube ich, so vom thematischen Standpunkt aus auch sehr viele interessante Fragen aufwirft. Wie ich finde, wird auch nicht jedem gefallen, ist sehr speziell, aber ich fand ihn großartig. Dann unter anderem noch Raw, ein Film von Julia Ducournau, wohl eher aus Frankreich, in dem es um eine Vegetarierin oder Veganerin geht, die an einer Tierarzt, also an einer besonders renommierten Universität studiert und gerne Tierärztin werden möchte und dann aber gezwungen wird, das erste Mal in ihrem Leben überhaupt Fleisch zu essen. Und dann überkommen sie auch ganz andere Gelüste. Wirklich auch ein toller Film. Und außerdem noch sehr speziell, aber meiner Meinung nach auch ziemlich gut, Climax von Gaspar Noé. Ein einziger Drogenrausch. Mandy mit Nicolas Cage. Auch ein Drogenrausch, aber noch etwas gewalttätiger und mit einem grandiosen Nicolas Cage. Und der kleine deutsche Film, den ich immer wieder gerne empfehle, Der Nachtmahr, der mich ziemlich umgehauen hat. Auch nicht unbedingt ein reiner Horrorfilm, auch nicht unbedingt ein Film, der super angsteinflößend ist vielleicht, aber ein Film, der sehr, sehr interessant ist, der eine großartige Atmosphäre hat, der sehr speziell ist. Genau, also da auch nochmal die Empfehlung an der Stelle. Und ich glaube, wir können dann auch überleiten, wenn du nichts mehr hinzuzufügen hast zu den aktuellen Horrorfilmen, oder gibt es auch noch einen, den du gerne erwähnen möchtest?
Boah, also von den aktuelleren habe ich letztens mal aus Langeweile, wie hieß, ich glaube, der hieß Katakomben. Nee, Katakomben war ein anderer. Nee, einen, da geht es darum, da ist man, doch, hieß der Katakomben? Ich glaube, der hieß
In
Katakomben.
Paris, der in dem.
Ja, genau. Ja, doch, Katakomben hieß der.
Ja.
Da geht es darum, dass man in der Unterwelt von Paris unterwegs ist. Der war unfassbar schlecht, muss man sagen.
Okay.
Ganz. Also bitte, bitte nicht gucken. Und ansonsten ist mir, habe ich, glaube ich, über alle Horrorfilme gesprochen, die ich noch irgendwie im Kopf rumschimmer hatte. Ansonsten natürlich der, wo wir gerade bei spanischen Filmen waren, ist mir, hieß der, der war doch spanisch, oder? Rec hieß der, wo mit dieser Seuche, die ausbricht, mit den Zombies, mit diesem Kamerateam.
Ja.
Der ist ziemlich nice.
Den habe ich tatsächlich noch gar nicht gesehen, Rick. Ja.
Den kann man auf jeden Fall sich anschauen. Ansonsten fällt mir jetzt spontan auch nichts mehr ein. Bis auf unsere beiden Lieblingskracher, die jetzt noch folgen werden.
Ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt auf deine Wahl. Wir haben uns natürlich unsere Lieblingshorrorfilme noch ganz bis zum Ende aufgehoben und da lasse ich dir jetzt dann mal den Vortritt.
Ja, danke dir. Ich muss auch die Erwartung mal sofort wieder dämmen, denn bei meiner Recherche über meinen eigenen persönlichen Lieblingshorrorfilm habe ich gemerkt, dass er selber gar nicht als Horrorfilm gelistet ist, sondern nur als, also in Anführungsstrichen nur als Psychothriller. Und da steckt der Name auch schon drin. Die Rede ist von Alfred Hitchcocks Psycho, den ich am letzten Halloween geguckt habe. Mal wieder. Ist nicht, natürlich nicht der erste Run, wo ich das gesehen habe. Ein Film, der ja von 1960 ist.
Ja.
Genau. Und einen unglaublichen Einfluss auf die Popkultur hatte. Jeder kennt zum Beispiel das Geräusch, was auftaucht, wenn es gefährlich wird. Ich möchte wirklich möglichst spoilerfrei davon berichten. Ja, genau. Ein Film, der wie gesagt gar nicht als Horrorfilm gelistet ist, sondern mehr als Thriller. Aber ich finde, dass alleine durch die schwarz-weiße Farbgestaltung, ist halt natürlich ein alter Film, schon so ein Grusel-Flair aufkommt und auch die Villa, in der das Ganze, oder das Hotel, in dem das Ganze hauptsächlich stattfindet, so eine, ja, Gruselstimmung verbreitet, dass es wirklich eine wahre Freude ist. Und ja, die Handlung, genau, werde ich nicht viel zu sagen. Auf jeden Fall gibt es den Film auch auf Netflix. Ne, gibt ihn nicht mehr. Gab ihn neulich noch. Aber der läuft auch regelmäßig im Fernsehen, weil es, wie gesagt, natürlich ein unfassbarer Klassiker ist. Ich glaube, jeder wird den Film auch eigentlich kennen, zumindest vom Namen her. Genau. Zu nennen wäre, wenn man über Psycho spricht, natürlich der eigentlich Hauptdarsteller Anthony Perkins, über den wir, glaube ich, schon mal in einer früheren Folge gesprochen haben, der mit seiner Mimik wirklich das ist für mich eine der stärksten Performances, die ich wahrscheinlich jemals gesehen habe. Der Film ist auch tatsächlich auf meiner Letterboxd-Top 25 Filmliste momentan auf Platz 6. Ja, also ist wirklich sehr, sehr hoch gelistet. Ich weiß, er ist nicht dein Lieblings-Hitchcock-Film, aber ich mag ihn doch sehr, sehr gerne. Hat quasi die Definition eines Plot-Twists gegen Ende, ist also auch wirklich von der Handlung her ziemlich stark, hat aber auch Gruselmomente durch die Atmosphäre, durch das Setting, auch durch einige Szenen natürlich, die ich natürlich nicht vorwegnehmen will, auch wenn der Film schon über 60 Jahre alt ist. Also Psycho, finde ich, kann man sich an Halloween durchaus mal anschauen. Aber auch, wie gesagt, an Nicht-Halloween, weil er viel, viel mehr ist als nur ein plumper Gruselfilm, sondern ein einfach unglaublich fesselnder und spannender Psycho-Thriller, der, finde ich, auch sehr, sehr gut gealtert ist. Also viele Leute, habe ich das Gefühl, haben so ein bisschen Scheu vor deutlich älteren Filmen, einfach, weil sie nicht aus der Zeit sind, ne? Einfach, weil damals Filme einfach anders gemacht wurden, gerade vom Pacing und von den Dialogen, Sprache war anders, alles, ne, alles Mögliche. Aber ich finde, der ist wirklich sehr, sehr gut, sehr, sehr gut gealtert, der Film.
Ja, man könnte meinen, die wurden früher besser gemacht, teilweise auch.
Was meinst du jetzt genau mit besser?
Also, weil du gesagt hast, Filme wurden früher anders gemacht.
Ach so, ja.
Also Psycho, wo du gerade sagtest, ist jetzt nicht mein Lieblings-Hitchcock, ist aber ein sehr, sehr knapper Platz 2 nach Vertigo, den ich natürlich auch in unserer Top-Liste schon empfohlen habe. Ja. Und im Gegensatz zu Vertigo ist das aber auf jeden Fall auch ein Horrorfilm, würde ich sagen. Ich habe nochmal geguckt, bei Letterboxd ist er auch als Horrorfilm gelistet und auch wenn man googelt, steht da auch Horror, Thriller. Also kann man auf jeden Fall schon in beide Genres auch zählen lassen. Und ja, der hat eine wirklich tolle Atmosphäre, da muss ich dir recht geben an der Stelle, auch durch das Schwarz und Weiß eben, durch den Soundtrack und einfach ein ganz großartiger Film, über den ich auch nicht zu viel verraten möchte. Der Plot ist auch eigentlich ganz simpel. Wir können ja mal nur die Grundhandlung erzählen. Also es geht um eine Angestellte, eine kleine Bankangestellte, der ein gewisser Betrag an Geld anvertraut wird, das sie zu einem Schließfach bringen soll. Ich glaube, es ist eine Bankangestellte, tut auch eigentlich nichts zur Sache. Sie hat auf jeden Fall ein bisschen Geld, das sie zum Schließfach bringen soll, setzt sich dann aber mit ihrem ein bisschen gaunerischen Freund oder ihrer Affäre zusammen und die beschließen dann quasi, dass sie mit dem Geld abhaut. Und das tut sie dann. Und kommt dann aber irgendwann, muss sie dann natürlich auch mal eine Pause einlegen, weil es auch wirklich fürchterliches Wetter ist, kommt dann an einem Motel an, an dem sie übernachtet. Und das ist eigentlich schon der Grundplot. Mehr möchte man da auch nicht weiter erzählen. Ja, und es ist ein Meisterwerk der Filmgeschichte auf jeden Fall. Und bei mir auch in meiner Horrorfilmliste, auch für alle, für die ich jetzt in diesem Podcast noch nicht genug Empfehlungen gegeben habe oder die denen das vielleicht auch zu schnell ging. Ich habe bei Letterboxd unter meinem Namen Seha auch noch eine komplette Top-Liste mit meinen Lieblingshorrorfilmen. Ich glaube, 32 Stück sind da drin. Könnt ihr euch auch nochmal angucken. Da ist der auf Platz 2 tatsächlich.
Ja, und Platz 1, den werden wir wohl jetzt erfahren wahrscheinlich.
Ja, sicher. Platz 1 ist.
Das ist ja lustig, dann ist dein Platz 1 ist mein Platz 2 und mein Platz 1 ist dein Platz 2. Das ist ja lustig, Mensch.
Ja, guck mal, also so kann es manchmal gehen, aber natürlich auch absolut verdient. Mein Platz 1 ist ein Film, den ich tatsächlich gestern Nacht noch geguckt habe. Ein Film, der eigentlich, wenn man schon den Regisseur nennt und den Autor nennt, muss man eigentlich schon sagen, ist es halt perfekt. Also es ist die perfekte Kombination aus Autor und Regisseur. Und zwar der Autor der Grundgeschichte, natürlich Stephen King, wer soll es auch anders sein, der Meister des Horrors. Das Buch habe ich mir tatsächlich heute gekauft, weil ich das auch lange mal lesen wollte. Stephen King ist nämlich gar kein großer Fan von dieser Filmumsetzung, was ich persönlich nicht verstehen kann. Aber vielleicht, wenn ich das Buch gelesen habe, wird man ja sehen, was abgeändert wurde von dem großen Stanley Kubrick. Und es handelt sich natürlich um The Shining. Ja, The Shining, ein Film über den, also man kann natürlich sagen, Psycho hat natürlich sehr, sehr viele Szenen, die popkulturell wahnsinnig bekannt sind. Aber ich glaube, The Shining habe ich mir mal überlegt, weil ich gestern natürlich die Blu-ray auch noch mal aus dem Regal genommen habe. Und ich habe mir das Cover der Blu-ray angeguckt und da ist natürlich die Tür drauf, auf der Red Rum geschrieben ist. Und ich dachte mir so, ja, ist ein Image, das man nehmen kann. Aber es gibt auch noch so viele weitere Images aus diesem Film, die mir direkt einfallen, wenn ich daran denke. Also allein.
Aber bitte nicht so viel vorwegnehmen, ne? Ganz wichtig.
Ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Der Film ist auch auf Netflix, aber man kann ja mal kurz die Handlung umreißen.
Ganz frisch, ja, das kann man machen.
Es geht um eine Familie, die Torrances, die über den Winter quasi übernimmt der Vater, Jack Torrance, der ein Autor ist, aber ja, sage ich mal, lange nicht mehr wirklich was Erfolgreiches geschrieben hat. Er sucht also die Ruhe und nimmt dann über den Winter einen Job an, dass er quasi als Aufpasser oder als Housekeeper, sage ich mal, ein Hotel begutachten soll, über die Wintermonate, in denen es dort, wo dieses Hotel liegt, auch sehr, sehr kalt wird. Und da zieht er dann eben mit seiner Familie hin, mit seiner Frau und mit seinem kleinen Sohn. Sein junger Sohn hat zudem, spricht er immer mit einem Jungen namens Tony, den er so nennt, aber er ist der Junge in seinem Kopf, sagt er. Aber da gibt es auch noch einige, ja, sag ich mal, relativ zu Anfang des Films auch schon einige Hints darauf, dass der Sohn eventuell übernatürliche Fähigkeiten besitzen könnte. Und auch dieses Hotel ist nicht ganz ohne, sagen wir es mal so.
Nee, das stimmt schon. Also, ja, wie du schon gesagt hast, mit den Hinweisen, die man finden kann, wenn man genau hinschaut. Also Stanley Kubrick ist ja dafür, sag ich mal, legendär geworden oder legendär auch bis heute noch, dass er eine unglaubliche Hingabe an Details und einen wirklich geradezu krankhaften Perfektionismus an den Tag legt. Es gibt ja diese Geschichte, dass eine bestimmte Szene, ja, 50, 60, 70 Mal am Stück gedreht wurde. Und
237, glaube ich.
Ja, okay.
Nee, 237 ist der Name des Raums. Lass mich nachgucken.
Auf jeden Fall so oft gedreht wurde, dass die Hauptdarstellerin einen Heulkrampf bekommen hat, weil sie nicht mehr konnte, und Kubrick hat sie immer weiter angetrieben, das jetzt nochmal perfekt zu machen. Ja, und das sorgt auch einfach dafür, also bei Kubrick kann man sich einfach sicher sein, was ich bei ihm so mag. Du kannst dir bei Kubrick sicher sein, jede Szene und jedes Frame ist genau so, wie es sein soll. Also da ist nichts Zufall, nichts ist irgendwie mal so gemacht, sondern alles, was du bei Kubrick-Filmen siehst, wurde mehr, also klar, natürlich wird in jedem Film wird alles mehrfach gedreht, aber bei Kubrick hast du einfach immer das Gefühl, okay, alles, was da passiert, ist perfekt und genau so, wie er das halt haben wollte, weil der war unglaublich detailverliebt, ne? Und das sorgt auch dafür, dass die Filme auch einen sehr hohen Wiederschauwert haben, weil du einfach immer neue Sachen wiederentdeckst, auch Sachen wie Foreshadowing und so. Klar, das gibt es in vielen Filmen, aber ja, Kubrick ist wirklich ein Meister, in was das angeht, ne? Was Themen wie Bildsprache und sowas angeht und Bilder zu kreieren.
100%, also gerade bei der Bildsprache, es waren übrigens 127 Mal, wie diese Szene gedreht wurde. Und also dieser Film ist einfach für mich absolut perfekt. Auch weil Stanley Kubrick eben, also diese Detailverliebtheit ist nicht nur in der Handlung, also viele Filme haben das natürlich, dass sie in der Handlung mal was reingeschrieben haben, das dann vielleicht noch auf was Späteres hinausläuft oder irgendwo darauf hinweist, sind wirklich in jeder Aufnahme, sind manchmal ganz im Hintergrund kaum zu erkennen, ganz viele Dinge schon platziert, die nachher im Film noch wahnsinnig wichtig werden und so. Und es ist Wahnsinn, man entdeckt, ich habe den jetzt bestimmt schon 6 oder 7 Mal gesehen, man entdeckt immer wieder was Neues, der Film wird nie langweilig, ich kann mir den immer wieder gut angucken, auch weil der so eine krasse Atmosphäre hat. Und was mir gestern auch wieder aufgefallen ist, ist der Soundtrack. Der Soundtrack ist so krass in diesem Film, der ist, manche Szenen haben halt wirklich so überhaupt keinen Soundtrack, also da ist da nichts drüber gelegt, aber andere Szenen, dann schwillt das so richtig an und auch gerade schon die Anfangssequenz, tatsächlich wurde das alles nicht selbst für den Film komponiert, sondern ist schon von, ist entnommen aus modernen Stücken der klassischen Musik, also zum Beispiel von Christoph Penderecki oder von, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Gyorgy Ligeti, zwei Komponisten. Ja,
genau so sagt man es.
Genau, zwei Komponisten, die auch sehr, sehr unheimliche Stücke geschrieben haben und das passt alles perfekt, das passt zur Bildsprache, das Schauspiel in diesem Film ist der absolute Hammer, also Jack Nicholson, der Jack Torrance hier in diesem Film spielt, ich glaube, das ist eine der besten Schauspielleistungen überhaupt der Filmgeschichte, wie er den spielt und auch ganz ehrlich, was mir gestern aufgefallen ist, die Synchro von diesem Film ist wahnsinnig gut. Ich habe das gestern nachgeguckt. Der Synchronsprecher, der nämlich hier Jack Nicholson synchronisiert, wurde von Kubrick, also der deutsche Synchronsprecher wurde von Kubrick selbst ausgewählt, weil Kubrick von der Synchro von Urwek Orange in Deutsch so beeindruckt war, dass er genau diesen Synchronsprecher genommen hat und in seinen nächsten beiden Filmen, also in Barry Lyndon und in diesem auch, beides Mal für die Hauptrollen wieder besetzt hat. Den deutschen Synchronsprecher. Und da sieht man mal auch einfach, wie dedicated dieser Mann war, dass er einfach selbst als Regisseur eines Films sich den deutschen Synchronsprecher auswählt.
Ja.
Also viele denken sich...
Das ist wirklich
sich,
krass.
Ja. Viele denken eben, sich, also die deutsche Version, die gucke ich mir gar nicht erst an und sowas, interessiert mich das. Und ja, also...
Die denken, die machen ihre englische Version fertig und der Rest ist dann egal, ne? Aber,
genau.
Ja, aber das ist wirklich krass. Wo du gerade beim Sound warst, eine Szene, die sich bei mir so krass eingebrannt hat, ist die Szene, wo der Sohn mit dem Dreirad über den Flur fährt. Und wie gesagt, das ist eine Szene ohne Musik. Und teilweise liegt in den Gängen Teppich, teilweise nicht. Und es wechselt dann immer zwischen kompletter Stille, wenn er über den Teppich fährt, und dieses Rollen der Räder, wenn er über den Gang fährt. Ja. Und es ist so eine Szene, ich kann nicht beschreiben, die hat sich bei mir so im Kopf eingebrannt. Ich kann gar nicht genau beschreiben, warum. Aber diese Szene, ja.
Ja, Wahnsinn. Also, und da gibt
es
so viele.
Es ist einfach komplette Filmkunst. Also, man kann es gar nicht anders. Es ist einfach Kunst. Kann man gar nicht anders sagen.
Ja, also für mich der beste Horrorfilm und auch außerhalb des Genres für mich eine absolute 10 von 10. Einer der besten Filme aller Zeiten. Und ja, ich glaube, man könnte einen ganzen Podcast nur über diesen Film machen. Aber dann müssen wir natürlich auch spoilern und wir wollen euch nichts vorwegnehmen. Also guckt euch den Film an. Man könnte vielleicht noch sagen...
Das machen wir dann nächstes Halloween.
Ja, vielleicht machen wir dann nächstes Halloween ein ganzes Special nur über The Shining. Man könnte vielleicht noch sagen, eine Sache, die ich vielleicht jetzt nochmal anmerken möchte, ist natürlich auch eine interessante Frage, über die man auch nochmal einen eigenen Podcast machen könnte. Warum ich überhaupt gerne Horrorfilme gucke, weil es ist auf jeden Fall ein Genre, in dem ich sicherlich nicht jeden Vertreter mag. Es gibt ganz viele fürchterliche Filme. Aber das mich doch immer wieder fasziniert. Und nicht, weil ich unbedingt jetzt groß Angst bekomme noch bei Horrorfilmen, weil ich glaube, dafür habe ich mich viel zu sehr mit Film an sich beschäftigt und damit, wie Filme gemacht werden, als dass mir das jetzt noch eine große Angst einjagen würde. Aber einfach, weil ich einfach die Auseinandersetzung mit dem Thema Angst sehr, sehr spannend finde. Und deswegen gucke ich gerne Horrorfilme und auch, weil sie eben, wie du das auch schon eingangs mal erwähnt hattest, immer diese starken Atmosphäre haben, diese wahnsinnig geilen Atmosphären erzeugen. Und das schätze ich auch an diesem Film besonders. Also das ist eigentlich das, was für mich einen richtig guten Horrorfilm ausmacht, dass er eben so eine richtig gruselige, unheimliche Atmosphäre aufbaut, und das macht das Shining eben auch.
Hast du denn die Fortsetzung geschaut?
Ja, Dr. Sleep habe ich auch geguckt. Der kam ja jetzt erst vor 2 Jahren, glaube ich, raus. Tatsächlich auch eine Adaption von dem Buch von Stephen King. Da muss ich aber sagen, den kann man auf jeden Fall auch gucken. Ich glaube, den gibt es auch momentan auf Netflix, so wie The Shining auch, falls ich es noch nicht erwähnt hatte oder wir es noch nicht erwähnt hatten.
Alles gut.
Okay, trotzdem doppelt hält besser. So, und diese Fortsetzung ist immer dann am besten, wenn sie das Original zitiert. Und dann macht sie auf jeden Fall auch Spaß, weil halt diese visuellen Elemente, diese Bilder aus dem Original einfach so geil sind, diese visuellen Ideen auch einfach alle. Deswegen macht die Fortsetzung dann auch Spaß, aber sie fokussiert sich sehr auf versucht sehr viel zu erklären, diese besonderen Fähigkeiten, dieses Mysteriöse, was der erste Teil noch hat. Auch das, was das Shining dann letzten Endes ist, was man dann erfährt, wenn man den Film guckt, das halt zu erklären und zu ergründen und auch warum eben, ja, ich will nicht zu viel spoilern, aber die Hauptfigur des Films ist halt der erwachsene Danny in diesem Fall, der im ersten Teil eben noch der kleine Junge ist, da gespielt von Ewan McGregor in dem neuen Film. Und ja, ich mag an dem Originalfilm eigentlich besonders dieses Mysteriöse, was der hat, und auch, dass man den in ganz viele verschiedene Richtungen deuten kann. Und das ist ja auch das Gute daran, dass man jetzt auch mit dem nächsten Film, mit dem Dr. Sleep, überhaupt nicht den Originalfilm deuten kann, weil der eben von Stanley Kubrick gemacht wurde und eben nicht von Stephen King. Stephen King mag vielleicht mit dem Werk seine eigene Deutung haben, die er dann auch in dem Nachfolger eben deutlich mehr erklärt. So ein bisschen, wie es auch der Film 2010 macht, bei 2001. Aber Stanley Kubrick muss das ja gar nicht haben. Stanley Kubrick kann ja für seinen Film eine ganz andere Vision gehabt haben. Und deswegen finde ich, dass der Nachfolger auf gar keinen Fall rankommt an das Original. Aber man könnte ihn auf jeden Fall gucken. Ist auch kein verkehrter Film. Ist auch von Mike Flanagan tatsächlich, der aktuell bei Netflix immer zu Halloween diese großartigen Serien, wie ich finde, macht. The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor und dieses Jahr Midnight Mass, die ich aktuell auch noch gucke, die neue Miniserie von ihm, die ich auch ziemlich, ziemlich gut finde bisher.
Ja, schön, man merkt auf jeden Fall, dass du da in dem Thema sehr gut drin bist. Ich habe ja schon erwähnt, dass mich das Horrorfilm-Genre noch nie, also komplett so eingenommen hat, aber es war auf jeden Fall sehr interessant, mal hier von dir ein paar Einblicke zu erhalten, und ich hoffe, dass auch die Zuhörer und Zuhörerinnen ein paar Inspirationen bekommen haben und sich jetzt auch zumindest mal The Shining angucken, der ja auf Netflix eigentlich jetzt verfügbar ist, und das haben ja die meisten hoffentlich. Also ja, von uns auf jeden Fall eine klare Schauempfehlung.
Ja, ich denke auch, dass wir heute hier einige Empfehlungen für den richtigen Halloween-Horror-Filmabend vielleicht gegeben haben. Und ja, wie gesagt, man findet auch noch mehr Filme bei mir auf dem Letterboxd-Profil. Und ansonsten, ich wollte eigentlich auch noch über Horrorfilme aus dem asiatischen Raum reden, aber ich glaube, das machen wir dann ein andermal. Mache ich vielleicht nochmal eine Solo-Folge rüber, weil sonst wird das hier jetzt auch den Rahmen sprengen. Da gibt's aber auf jeden Fall auch noch einige großartige Vertreter. Also ja, ich bin auf jeden Fall sehr drin in diesem Genre. Ich liebe Horrorfilme, wenn sie gut gemacht sind, und finde es auch sehr schade, wenn sie eben nur auf Jumpscares beruhen und billig gemacht sind. Weil ich eben finde, wie du ja auch schon mal gesagt hast, dass dieses Genre wahnsinnig viel Potenzial hat. Und ich denke, das kann man erkennen an unseren Empfehlungen.
Das denke ich auch.
Ja. Dann bedanke ich mich auch bei dir für den Talk heute. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel gelabert. Nein. Gut, das freut mich. Und ich denke, wir haben diese Folge auch trotz des Fehlens von Kai heute sehr, sehr gut rumgekriegt. Und mit Inhalt füllen können.
Genau.
Und ja, das war's für unser diesjähriges Halloween Horror Special. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wer weiß, vielleicht wird das ja ein Ding, das wir dann jedes Jahr machen. Müssen wir mal gucken, was sich so ergibt. Also, Ich würde mich freuen, hat mir sehr viel Spaß gemacht
ja,
heute.
Ja, mir auch.
Damit bin ich raus. Maurice, ich überlasse dir dann auch mal das Schlusswort und sag schon mal bis zum nächsten Mal.
Genau, dann wünschen wir euch auf jeden Fall ein gruseliges Halloween und eine schöne Zeit und sagen bis zum nächsten Mal bei Lichtspielhaus, dem Filmpodcast.